Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Auf allen Vieren kriechend, in kompletter Dunkelheit. Ja, auch so kann man eine bestimmte Region besser kennenlernen. Zum Beispiel Cornwall, das jahrzehntelang von unterirdischen Minen geprägt war. Philipp Landauer hat sich für den zweiten Teil unserer Cornwall-Serie in die Tiefe begeben.
In der Nähe des Cape Cornwall auf einem kleinen Parkplatz inmitten der zerklüfteten Felslandschaft versuche ich mich in Gummistiefel und einen zu kleinen Overall zu zwängen.
Ihr werdet großen Höhen ausgesetzt sein, Leute. Es wird auch ein paar sehr enge Stellen geben und natürlich wird es richtig dunkel sein. Wenn das nicht nach eurem Geschmack ist, dann ist das okay, aber lasst es mich wissen, bevor wir losgehen.
Ben Sumter bietet Exkursionen in alte Bergbauminen entlang der Küste von Cornwall an. Ich merke, dass die Warnung von Ben bei den anderen Teilnehmern der Gruppe, zwei Väter mit ihren Söhnen, sehr ernst genommen wird. Will ist aus den Midlands in England und hat seinen Sohn Tom mitgebracht. Die beiden wollen heute erst mal sehen, wie weit sie in die Tiefe der Mine mitgehen wollen. Tom ist autistisch und weiß noch nicht, wie ihm die Höhe und Dunkelheit gefallen wird.
Schon als ich ein Kind war, war ich immer im Familienurlaub hier. Es hat also fast schon Tradition, hierher zu kommen.
James aus London hat dagegen zwei sehr waghalsig wirkende Jungs dabei. Im Gänsemarsch führt uns Ben auf eine Anhöhe. Alle sollen sich die Landschaft ansehen. Überall entlang der Küste sind große, schmale Schornsteine zu erkennen.
Viele Leute glauben, dass sie für die Belüftung genutzt wurden. Aber das stimmt nicht. Stellt euch mal vor, wenn ihr ein Loch in den Boden grabt, was wird als erstes passieren, wenn es regnet? Genau, Wasser ist der größte Feind der Bergarbeiter. Und da kam ihnen die industrielle Revolution mit dieser Erfindung namens Dampfmaschine gerade recht. Die haben sie dann benutzt, um das Wasser aus den Minen zu pumpen. Ziemlich cool. Sie haben Wasser mit Hilfe von Wasserdampf rausgepumpt.
In hunderten Minen in ganz Cornwall wurde bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts neben Zinn und Kupfer auch Eisen, Blei, Silber und Kobalt abgebaut. Die letzte Mine stellte etwa Ende der 1990er ihren Betrieb ein.
Und das Erstaunlichste ist, dass wir auch radioaktive Minen hier hatten. Jungs, wisst ihr, welches Metall radioaktiv ist?
Da gibt es viele.
Es ist Uran. Ist das nicht abgefahren?
Dann deutet uns Ben, dass wir zum Eingang der Mine noch ein paar Meter gehen müssen. Vor einer engen, fast 5 Meter hohen Felsspalte bleibt Ben stehen. Es ist der Eingang der Mine. Vor 300 Jahren hatte man hier Zinn an der Oberfläche gefunden und sich nur mit Hilfe von Pickeln und Schießpulver entlang des Zinnvorkommens in das Gestein gegraben. Wir folgen Ben ein paar Meter in die Mine.
Und jetzt die 1-Million-Dollar-Frage. Als sie das Zinn entdeckt haben und sie feststellten, dass es nicht nur in Richtung Landesinnere, sondern in der Tiefe auch wieder Richtung Meer verlief, haben sie aufgehört zu graben? Genau, sie haben sogar unterhalb des Meeresbodens weiter gegraben. Dieser ist sehr undurchlässig und hält Wasser zurück. Tatsächlich waren sie dem Meer so nah, dass sie das Brechen der Wellen über ihren Köpfen hören konnten.
Bevor es tiefer in die Mine geht, will sich Ben vergewissern, dass die beiden Karabiner an unseren Gurten einwandfrei funktionieren. Jeder muss zu jeder Zeit an dem Stahlseil entlang der Felswände gesichert sein.
Okay, ich brauche einen mutigen Erwachsenen, der zuerst geht.
Ohne genau hinzuhören, reißen beide Jungs sofort ihre Hände enthusiastisch nach oben und werden sofort enttäuscht.
Sehr gut, James, du bist der Erste.
Ben deutet James, dass er über eine Leiter in ein dunkles und enges Loch am Boden absteigen soll. James schaltet die Chromlampe an seinem Helm ein und steigt behutsam hinab. Zuerst verschwinden die Füße, dann der ganze Körper, bis auch sein Kopf in dem Loch verschwunden ist. Nachdem die beiden Söhne von James ebenfalls in dem Loch verschwunden sind, steige ich auch die Leiter hinab. Nach der ersten Leiter führt eine weitere Leiter in ein weiteres enges Loch Und noch eine Leiter. Und noch eine Leiter. Unten angekommen, finde ich mich in einem winzigen Raum wieder und auf allen Vieren kriechend, gelange ich schließlich in eine andere Kammer. Dort wartet bereits James mit seinen Söhnen. Nach einer Weile taucht Ben auf, aber ohne die beiden anderen. Will musste mit seinem Sohn umdrehen. Die Enge und Dunkelheit waren nichts für Tom.
Also dann, wir schalten jetzt unsere Grubenlampen aus. Dunkelheit in 3, 2, 1.
Es ist dunkel. Verdammt dunkel. Meine eigene Hand vor den Augen, wie man in einem Sprichwort sagt, kann ich beim besten Willen nicht erkennen. Dafür sehe ich überall komische Muster. Egal, ob die Augen offen oder geschlossen sind.
Ihr werdet nicht verrückt, keine Sorge. Das Erstaunliche ist, je länger ihr hier unten verbringt, desto stärker werden die Muster, die dann fast wie abstrakte Gemälde aussehen. Das ist ziemlich abgefahren.
Langsam steigt auch ein bisschen Übelkeit in mir auf. Die absolute Finsternis lässt mich das Gefühl für den Raum verlieren.
Okay, Leute, wir zünden jetzt eine Kerze an. Und dann werden wir diese Mine mit den gleichen Augen sehen, wie es die Kumpels vor hunderten Jahren getan haben.
Das Übelkeitsgefühl verfliegt sofort, als eine einzelne Kerze die Kammer in einem schwachen Licht erleuchtet.
Ich glaube nicht, dass es etwas gibt, das uns Menschen des 21. Jahrhunderts so nah an die Menschen bringt, die hier früher gearbeitet haben.
Nachdem alle wieder ihre Grubenlampen eingeschaltet haben, führt uns Ben noch eine Kammer tiefer in das Gestein. Wieder kriechen wir durch Schächte, steigen über Stahlsprossen an der Wand über einen mit Wasser gefüllten Schacht. Der könnte einen Meter tief sein oder auch 10. Es ist nicht zu erkennen. Nach geschätzt einer Stunde, es könnte auch länger oder kürzer gewesen sein, führt uns Ben an die Oberfläche zurück. Alle sind froh, wieder das Tageslicht zu sehen. Aber noch ein Gefühl breitet sich im Körper nach den Anstrengungen aus. Hunger. Den kann man in Cornwall mit einem traditionellen Gericht befriedigen, das schon die Kumpels mit unter die Erde genommen haben. Pasties, eine Art Teigtasche mit herzhafter Füllung. In dem kleinen Städtchen Helston gibt es eine Bäckerei, die Pasties noch auf traditionelle Art macht. Ann's Bakery.
Können wir das ausmachen?
Fragt Craig und dreht das Radio leise, als er mich vom Tresen seines kleinen Verkaufsraums in die Backstube führt. Mitten im Raum ist ein langer Stahltisch, an dem 6 Leute stehen und die Füllung der Pasties verteilen.
Sie fangen dort drüben an, wo der Blätterteig ausgerollt wird. Dann werden hier Rüben und Zwiebeln auf den Teig gegeben. Dazu kommt ein bisschen Meersalz und Pfeffer. Und dann kommt es darauf an, entweder gibt man Käse drüber, wie hier, oder Rindfleisch, wie dort drüben. Am Schluss geben wir dann noch einmal eine Schicht Kartoffeln und Zwiebeln drüber.
Der Großteil der Pasty-Produktion in Cornwall ist längst maschinell. In Ann's Bakery werden die Pasties seit 50 Jahren und 3 Generationen noch mit der Hand gemacht. Als Kind hatte der heute Mitte 40-jährige Craig bereits an diesem Tisch gestanden und Pasties gemacht. Dabei hatte er eigentlich Grafikdesign studiert und wollte eine eigene Firma gründen.
Cornwall ist ein hartes Pflaster und das mit der eigenen Firma hat nicht funktioniert. Also bin ich zurück ins Familiengeschäft und habe meine Fähigkeiten im Grafikdesign und Marketing hiermit einfließen lassen. Das war in etwa vor 11 Jahren.
Neben dem traditionellen Pasty mit Fleisch werden auch vegetarische mit Käse und vegane angeboten. Alle Zutaten kauft Craig immer noch bei den Landwirten, wo schon sein Großvater sie eingekauft hat. 3 Shops in Cornwall gibt es mittlerweile. Produziert wird in Helston. 1200 Stück werden hier am Tag in etwa gemacht. An guten Tagen sogar 1600. Der Bedarf ist saisonal geregelt und nicht immer einfach mit einem Betrieb zu vereinbaren.
Wir haben Hochbetrieb im Sommer, wenn die ganzen Touristen hier sind. Und im Winter ist es wie ausgestorben. Das ist absurd und wir versuchen etwas dagegen zu unternehmen. Die Leute brauchen ein Einkommen. Nicht nur im August, sondern auch im Januar.
Langsam wird es warm in der Bäckerei und Craig beschließt, ein wenig Abkühlung im typisch englischen Regenwetter zu bekommen. Denn auch das Thema, wie das ganze Jahr in Cornwall über die Runden kommen, erhitzt Craigs Gemüt. Am Hintereingang der Bäckerei verlädt ein Mitarbeiter gerade gefrorene Pastis in einem Transporter.
Als wir noch in der EU waren, haben wir von der Union ziemlich viele Subventionen bekommen, weil wir eine der Regionen mit dem niedrigsten Bruttoinlandsprodukt in ganz Europa sind.
Von Oktober bis Ostern würde er mit der Bäckerei rote Zahlen schreiben. Das kann Craig mit dem Sommergeschäft zwar kompensieren, jedoch muss er viele seiner Mitarbeiter in dieser Zeit bitten, sich einen anderen Job zu suchen. Einen etwas ungewöhnlichen Gelegenheitsjob hat auch David Payton, den ich im Steinbruch Buckle & Twist treffe. Der Bildhauer und Universitätsprofessor arbeitet als Steinmetz. Nicht nur Zinn und Kupfer waren in Cornwall gefragt, auch das Gestein, in dem die Mineralien gefunden wurden, war begehrt. Granit.
There are two very big quarries nearby, owned by big international companies.
Es gibt zwei sehr große Steinbrüche von großen internationalen Firmen hier in der Gegend. Die sprengen das Granit und setzen die Kleinteile dann zu großen Wellenbrechern für den Schutz von Häfen zusammen. Wir hingegen brechen noch Blöcke aus dem Granit, die wir dann bearbeiten.
Erzählt David stolz, als wir den steilen Weg aus dem Steinbruch hochstapfen. Nur mit Muskelkraft und einer langen Brechstange werden hier noch Blöcke aus dem Gestein gebrochen, die dann ebenfalls nur mit der Hand bearbeitet werden.
Das war Tim, dem der Steinbruch gehört. Wenn man den großen Granitblock auf der Ladefläche seines Pickup-Trucks sieht, dann kann man sich vorstellen, wie anstrengend die Arbeit körperlich ist. Man muss seine Kräfte gut einteilen und ordentlich essen, damit man an einem Tag 8 Stunden den Granit meißeln kann.
Obwohl David Mitte 50 ist, gleicht sein körperliches Erscheinungsbild eher einem sportlichen 30-Jährigen. Kein Wunder, sind Hammer und Meißel schon seit seiner Kindheit seine große Leidenschaft.
Jeder Moment, in dem der Meißel auf den Granit trifft, ist ein kreativer Moment. Es kommt darauf an, in welchem Winkel der Meißel auf dem Gestein angesetzt wird. Und der Granit selbst bestimmt, wie gut er sich an welchen Stellen bearbeiten lässt. Wir Steinmetze nennen das die kreative Unterhaltung mit dem Granit.
Seit 7 Jahren hat David auch einen Lehrstuhl für bildende Künste an der Universität in Falmouth inne. 3 Tage die Woche lehrt er und die restliche Zeit verbringt er im Steinbruch, wo er Statuen anfertigt oder schlicht Ecksteine für Hausmauern oder als Umrandung von Fenstern für seine Kunden anfertigt.
Alle werden handgemacht und das ist manchen Kunden sehr wichtig. Viele lassen sich hier ein altes Haus als Ferienwohnsitz renovieren oder wollen sich ein Haus im traditionellen Stil bauen. Für mich bedeutet das schlichtweg, dass es Leute gibt, die das Geld haben und dafür auch bezahlen können.
Ein Eckstein kostet ca. 80 Euro. Am Tag kann er 2 bis 3 Stück anfertigen. Und er arbeitet nicht allein. In einem kleinen Unterstand oberhalb des Steinbruchs meißeln Liam, Steve und Will an jeweils einem Eckstein.
Cornwall ist ein wunderschöner Ort und gerade im Sommer kommen deswegen auch viele Urlauber hierher. Das ist gut für die Wirtschaft, aber verursacht auch Probleme am Wohnungsmarkt. Viele können sich Wohnraum nicht mehr leisten.
Die Grafschaft Cornwall hat wirtschaftlich stark zu kämpfen. Die Zeit des Bergbaus ist lange vorbei. Touristen und Studenten bringen zwar Geld, fahren jedoch alle auch irgendwann wieder nach Hause. Zumindest den Studenten kann David etwas aus Cornwall mitgeben.
For most students, when they're coming to study in Cornwall, they've been here on holiday before. They've been to the beaches.
Die meisten meiner Studenten kennen Cornwall, weil sie hier mit der Familie Strandurlaub gemacht haben. Ich versuche Ihnen zu vermitteln, dass das nicht alles von Cornwall ist. Ja, es gibt tolle Strände, aber auch ein unglaubliches handwerkliches und industrielles Erbe.
Philipp Landauer hat sich die traditionelle Küche Cornwalls schmecken lassen und sich einen Eindruck von der Wirtschaft der Region verschafft.